Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast von Neues Stiften. Diesmal neue Folge mit einem altbekannten Gast. Ich freue mich sehr, Professor Tom Neukirchen hier begrüßen zu dürfen. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Moin Jörg, und ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Genau, Tom Neukirchen ist ja bei uns der Herr der Zahlen. Er ist Fundraising-Experte mit Schwerpunkt Befragung und Marktforschung, hat die Agentur Fundgiver, die er leitet, und hat natürlich durch seine Befragung, die er für viele namhafte Organisationen mit den Spendern durchführt, immer das Ohr am Puls der Zeit. Und deswegen jetzt als erste Frage mal vorweg, Tom, wie sieht's im Moment um den Spendenmarkt aus?
Ja, da greife ich nicht auf eigene Zahlen zurück, sondern auf die Zahlen der GfK, die ja monatlich erheben mit so einem Panel von 10.000 Leuten. Und wer die letzte Folge nicht gehört hat, wir hatten ja im Februar einen gigantischen Anstieg um 24%. Da fing das mit dem Krieg an und den Solidaritätsspenden für die Ukraine. Und das gipfelte dann im März auf plus 163% Spenden im Verhältnis zum Vorjahr, was gigantisch ist. Der April war immer noch sehr gut, 35% plus. Mai, Juni waren dann so lala, in etwa auf Vorjahresniveau. Und jetzt kommt was statistisch Interessantes. Der Juli, die letztverfügbaren Zahlen, ist minus 53%. Da wird einem jetzt erstmal Angst und Bange, weil man denkt, minus 53% ist natürlich wahnsinnig viel, nur noch die Hälfte der Spenden. Aber traue keiner Statistik, die du nicht selber fälschst. Da ist natürlich die Ahrtal-Flut aus dem letzten Jahr und den gigantischen Spenden der Vergleich. Aber wenn wir ein Jahr zurückgehen noch und das da vergleichen, dann sind die Spenden immer noch 20% niedriger als vor 2 Jahren, also mit einem vergleichbaren Jahr.
Wie erklärst du dir das, Tom? Also ist das jetzt quasi so ein Erholungseffekt, weil wir eben im Februar und März, du hast es angesprochen, sehr hohe Spendenzahlen hatten? Also konsolidiert sich der Markt? Oder ist das vielleicht schon ein Ausblick Richtung Weihnachten, dass uns ein wirklich kalter Herbst bevorsteht?
Ja, du stellst entweder oder und ich sage beides. Es ist selbstverständlich so, dass die Leute schon viel gespendet haben und sagen, uff, jetzt erstmal Luft holen. Aber wenn man nur an seine Medienumwelt denkt und die negativen Nachrichten, die man hört, es ist den Leuten, glaube ich, schon ein bisschen Angst und Bange und sie halten sich gerade ein Stück weit zurück. Viel wird für die Zukunft, für diesen Herbst davon abhängen, wie die Stimmung ist. Denn auch beim Spenden ist, glaube ich, die Stimmung die Hälfte der Miete. Aber wenn ich daran denke, dass viele Haushalte noch ihre Energiekosten-Nachzahlungen vor sich haben und ihre erhöhten Abschläge für Energie vor sich haben, dann wird mir ein bisschen blümerant und ich denke, da wird den Leuten ordentlich Geld aus der Tasche gezogen. Was fehlt?
Nun gibt es viele Prognosen für Weihnachten. Es ist ja immer quasi das Hauptevent, was Spenden angeht im Jahr. Diese Prognosen sind alle schlecht. Wie siehst du das?
Also ich möchte hier jetzt ausnahmsweise nicht ganz schwarz malen, sondern ich sage, es ist eine kritische Situation. Es kommt darauf an, ob die Organisationen sauber mit ihren Spendern kommunizieren, ihnen klar machen, dass Spenden nie so wichtig war wie jetzt. Denn die zweckgebundenen Ukraine-Hilfsspenden unterstützen natürlich nicht die reguläre Arbeit von vielen Organisationen. Die brauchen weiter Unterstützung. Es ist absehbar eine riesige Hungerwelle in den Ländern des globalen Südens, aber auch für die regulären Programme hier in Deutschland. Wir haben sozusagen eine Belastung. Wir müssen mehr spenden dieses Jahr, damit wir alles schaffen. Da sind wir auf die Solidarität der Bürger angewiesen. Und nach meinen Umfragen, die ich gemacht habe in einigen Spenderpanels, kann man sagen, dass die Hälfte der Spender auch mindestens dazu bereit ist, so dieses Jahr jetzt erst recht doppelt zu spenden. Andere sagen, sie müssen ein bisschen umschichten. Das ist vielleicht ein Drittel. Das heißt, die spenden gleich viel und nicht mehr. Aber vielleicht geht es bei 20% ein bisschen runter, weil sie sagen, kann ich mir leider nicht mehr leisten.
Nun ist 2022 ja eh ein, ich will mal sagen, spannendes Jahr für den Spendenmarkt und auch vielleicht ein schwieriges, herausforderndes Jahr. Wir haben ja, wenn du so willst, die apokalyptischen Reiter mit Krieg, Pandemie und Inflation, die auf uns zugaloppieren. Aber das sind nicht die einzigen Probleme, die auf den Spendenmarkt zukommen. Du hast da ein weiteres identifiziert, ist das richtig?
Genau, und das Thema, was sozusagen viele umtreibt oder, lass es mich vorsichtig formulieren, umtreiben sollte, ist das Thema Überalterung. Ich mache da so eine Morbiditätsgrenze. Das heißt, ich sage, wenn der Spenderstamm älter ist als 70, dann wird es wirklich kritisch. Viele entgegnen mir dann, na ja, diese Leute leben ja statistisch noch 13, 14 Jahre. Das schränke ich dann ein und sage, die sind nur noch 10 Jahre geschäftsfähig. Ne? Dann kommt das mit Pflegekosten und Überweisungsträger geht nicht mehr zur Bank, weil man selber nicht mehr gehen kann. Das wird dann also insgesamt deutlich weniger. Und dann ist die Frage, ja, haben die Organisationen es verstanden, jüngere Spender zu gewinnen? Und das haben viele noch nicht ganz geschafft. Die fischen also weiter in dem Seniorensee, weil sie dieses Marketing, das Gerontomarketing, gut verstehen und das andere noch nicht so gut. Da haben sie einzelne Erfolge, aber das ist nicht skalierbar.
Bevor wir dazu kommen, erzähl mir doch nochmal, du hast mir neulich eine ganz interessante Statistik gezeigt, wonach die Pandemie eigentlich ein bisschen daran schuld ist, dass die Überalterung quasi jetzt, wie soll ich sagen, vorangetrieben worden ist. Kannst du uns das oder unseren Hörern das nochmal erklären? Warum ist die Pandemie schuld, dass unsere Spender jetzt noch älter geworden sind, beziehungsweise dass die Spenden auch womöglich zurückgehen in den nächsten Jahren?
Also vielleicht ist es eine andere Zahl, die hier besonders wichtig ist. Das ist nämlich, dass über die Hälfte der Spenden von den über 70-Jährigen kommt. Vielleicht meinst du diese Zahl auch. Und das wiederum heißt, wenn man es salopp formulieren will, Spenden ist das neue Bingo. Das ist heute sozusagen ein Spaß und Privileg der Älteren. Aber wir erreichen die Jüngeren nicht mehr. Und das ist eine problematische Entwicklung. Und wenn ich dann sehe, ich fische weiter bei den über 70-Jährigen, dann verschärft sich mein Problem jedes Jahr. Und irgendwann mal habe ich eine biologische Abbruchkante, wo ich ganz schnell 25, 50% meiner Spender in wenigen Jahren verliere.
Das ist klar, aber ich beziehe mich eigentlich auf die Pandemie. Ich glaube, viele Organisationen haben in der Pandemie, ich sag mal, ganz gut Spenden bekommen, weil natürlich die ganzen Erbschaften, die Testamente, Zustiftungen teilweise, das hat sehr, sehr gut funktioniert, hat aber ja auch dazu geführt, dass mein Spenderstamm der über 70-Jährigen, den du ja richtigerweise auch als das Rückgrat so ein bisschen der gesamten Spenderschaft beschreibst, dass der natürlich auch zum Teil eben durch die Erbschaften, die Testamente und Todesfälle sich arg reduziert hat. Und das bedeutet natürlich, dass wenn ich bis jetzt einen ausgewogenen Mix hatte zwischen Erbschaften, Einzelspenden, Dauerspenden und so weiter, dass mir das natürlich möglicherweise ins Kontor haut, oder?
Das ist richtig, ja. Also, was wir feststellen, ist, wir haben teilweise steigende Spendeneinnahmen bei den Organisationen, aber leider mit immer weniger Spendern. Das heißt, viele Organisationen profitieren heute von sowas, was ich Leichenschmaus nenne. Da sind die hohen Erbschaften drin, da hat man deutlich hinzugewonnen, da sind viele Großspenden dabei, aber der Spenderstamm ist häufig schon verkürzt, verkleinert, bis um die Hälfte geschrumpft und trotzdem sind die Einnahmen gesteigert. Nur weitere 10 Jahre wird das nicht funktionieren, mit noch weniger Spendern noch mehr Geld zu machen. Das wird nicht gehen. Das heißt, der Peak ist erreicht, aus wenig Spenden das Maximum raus, so, und da gibt es keine Steigerung, sondern es gibt nur noch ein Sinken, weniger Spender, weniger Einnahmen.
Genau, und die Pandemie hat das im Grunde nochmal befeuert und deswegen sind wir tatsächlich jetzt an einem kritischen Punkt. Ich glaube, dazu gibt es ja auch dann ein Webinar zum Thema Überalterung, das hier bei Neues Stiften stattfinden wird. Am 22.09. machen wir nochmal ein bisschen Werbung, wo wir ja auch so ein bisschen was erzählen zum Thema, was kann man tun, ohne jetzt zu viel zu verraten, Tom. Was kann man tun, um dieser Überalterung vorzubeugen, beziehungsweise beziehungsweise andersrum, es geht ja ganz klar um die Geschichte, wie kann ich jüngere Spenderzielgruppen erreichen?
Ich glaube, das sind drei Schritte, die ganz wesentlich sind. Das erste ist eine saubere Analyse der eigenen Zahlen, die sozusagen die verdeckten Gewinne nochmal hinterfragt und aufzeigt, wie die kritische Entwicklung wirklich ist. Das muss ich mal sauber herausgearbeitet haben. Das zweite ist, dass ich eine Wettbewerbsanalyse mache und sagen muss, was machen eigentlich meine Partner, wie meine Konkurrenten, wie stehen die im Markt da, welche Möglichkeiten habe ich? Und das dritte und wirklich Wichtige daraus abgeleitet ist, ich muss einen Investitionsplan machen. Wer eine Spenderschaft über 75 oder 72, der muss massiv investieren, um jüngere Spender zu gewinnen, damit er nicht überaltert. Und das kostet nicht 10.000, nicht 100.000, sondern da sind wir in mehreren hunderttausendstelligen Betrag. Das sind massive Investitionen. Dafür muss ich den Geschäftsführer, dafür muss ich den Vorstand oder die Aufsichtsgremien gewinnen. Sonst habe ich keine Chance, denn das sind irreguläre Ausgaben, die einen sehr großen Umfang haben müssen. Wenn die Überalterung gelingen oder das Stoppen der Überalterung gelingen soll, ansonsten droht mir die Implosion. Mir fliegen meine Spender viel schneller weg, als ich meine Kosten für die Programme kürzen kann. Und das kann im schlimmsten Fall sogar zu einer verschleppten Insolvenz führen.
Nun sprichst du hier von großen Mitteln. Ich glaube auch, dass es quasi eine Trendwende geben muss am Spendenmarkt, um die jüngeren Zielgruppen zu erschließen. Man muss dafür sehr viel Geld aufwenden. Ich weiß, du bist auch im Verband organisiert. Ist das nicht auch ein Thema, wo man sagen muss, wir müssen hier übergreifend quasi eine Bewegung lostreten oder zumindest eine Strategie fahren für alle Organisationen, auch um dieses so wichtige Thema in alle Kanäle zu transportieren und vor allen Dingen Lösungen anzubieten?
Ja, und dafür braucht es White Paper, dafür braucht es Analysten, die das mehrfach gemacht haben, für viele wiederholend günstig machen können. Wir haben das jetzt für zwei Organisationen gemacht. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, das in den richtigen Kontext zu stellen. Das Werden und Vergehen ist ein natürlicher Prozess. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es einige Spendenmarken gibt, die seit Jahrzehnten, seit halben Jahrhunderten bestehen. Das ist aber gar nicht natürlich. Natürlich ist eher, dass Unternehmen genauso wie NPOs vergehen, verblühen, eingehen mit ihrer Spenderschaft. Und es ist eher eine hohe Kunst in der Mitte, im Zenit, sich dauerhaft leicht zu verjüngen und in aller Blüte und Kraft stehen zu bleiben. Und hier dürfen wir jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit überlebt, sondern es werden einige wenige besonders gute schaffen. Die meisten ganz kleinen NGOs sterben ja mit ihrem Gründer, weil der keine Übergabe machen kann. Aber es ist überhaupt nicht gesagt oder sozusagen eine Nullhypothese, dass Organisationen überleben. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss sozusagen eine Challenge annehmen und sagen, wir schaffen das.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil die Überalterung findet ja ehrlich gesagt nicht nur im Spendenmarkt statt, bei den Spendern und Spenderinnen, sondern findet natürlich auch in den Organisationen statt. Also wir haben sehr viele, die auch da 70 plus oder älter sind. Ich habe neulich, hat mich einer angesprochen von einer Organisation, der hat gesagt, ja, wir sind 20 Mann, wir setzen uns für Schulen in Nepal ein und wir sind aber auch alle 60, 70 und jetzt hören wir alle demnächst auf und irgendwie kommt auch niemand nach. Also ist das auch ein Trend, den du beobachtest auf Seiten der Organisation, wenn sie jetzt eben kleine und mittlere sind, dass da eben eine Überalterung
stattfindet? Auf jeden Fall. Der Personalmangel ist in der Branche angekommen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Mehr junge Leute und immer mehr haben Schwierigkeiten, diese Menschen zu ersetzen. Was du sagst, liegt aber den Finger in die Wunde. Ältere Kollegen, die Kompetenzen haben, die wir jetzt vielleicht noch für 5, 6 oder 10 Jahre brauchen. Manuelle Spendenbuchhaltung, Direct Marketing im größeren Umfang, Listbroking und ähnliches. Da werden wir andere Kompetenzen viel mehr brauchen. Und in der Wirtschaft und Wissenschaft ist weit verbreitet kompetenzorientiertes Personalmanagement. Ich muss mir also überlegen, welche Kompetenzen brauche ich in 10 Jahren und heute schon damit beginnen, Leute einzustellen, die Kompetenzen haben oder Leute weiterzubilden, denen ich zutraue, diese Kompetenzen zu erwerben. Auch das wird noch stiefmütterlich behandelt, ist aber ganz entscheidend, denn eigentlich haben NGOs nur drei Assets, ihre CRM-System und die Spenderdaten. ihre Mitarbeiter und ihre Marke. Aber ohne Mitarbeiter können sie die Marke überhaupt nicht kapitalisieren.
Wohl wahr. Also das finde ich sehr spannend, dass du sagst, der Fachkräftemangel ist auch tatsächlich in dem Spendenmarkt oder beziehungsweise bei den Organisationen angekommen. Ehrlich gesagt erlebe ich das auch immer wieder, wenn ich erzähle, was ich so mache und die alle sagen, wo genau bist du? Also das scheint auch ein Segment zu sein, das auch nicht so richtig wahrgenommen wird. Alle wissen natürlich, was ist eine Stiftung, was ist eine gemeinnützige Organisation? Es gibt Leuchttürme, aber dass man wirklich dort auch konkret arbeiten kann, wie die Arbeitsbedingungen sind, was ein Fundraiser macht, macht und so. Das, ehrlich gesagt, habe ich jetzt noch keine Stepstone-Ausschreibung gesehen. Ist das auch tatsächlich ein Problem der öffentlichen Wahrnehmung oder des schlechten Selbstmarketings? Wie siehst du das?
Das glaube ich nicht. Wir beobachten vielmehr, dass immer mehr sozusagen Seitenwechsler aus der kommerziellen Wirtschaft in diesen Bereich, in die Zivilgesellschaft, in den dritten Sektor reindrängen. Die müssen in Teilen an einige Besonderheiten lernen. Das fängt mit der Sprache an, die ein bisschen anders ist, aber auch sonstige Besonderheiten, die man einfach verinnerlichen muss, damit man reinpasst in diese, ja, in diese Welt, die ein bisschen anders tickt als die kommerzielle Welt. Aber das Interessante für dich als gelernten Journalisten ist vielleicht, immer mehr will dann die Fundraiser in den Gefilden der Öffentlichkeitsarbeiter. Sprich, das hatte ich jetzt dreimal. Eine Organisation hat fehlende Fundraiser, sagt, ich habe hier aber einen tollen Öffentlichkeitsarbeiter, der kennt meine Organisation, der findet die gut, der muss nicht umziehen, der bleibt da. Dem bringen wir Fundraising bei, das ist schneller und billiger, als dass wir jetzt jemanden selber anlernen, der noch gar keine Ahnung hat von der Organisation und dem ganzen Sektor. Und dann sagen die sich, na ja, arbeitslose Journalisten gibt es scheinbar mehr als arbeitslose Fundraiser, dann müssen die das Problem lösen.
Ja, das ist ja was, was wir auch immer wieder in unseren Vorträgen aufgreifen. Klar sollen Fundraising und Kommunikation zusammenarbeiten und zusammen gedacht werden, aber in einer Hand kann es dann am Ende doch schwierig werden. Wir bei Neues Stiften versuchen mit unserem auf der Website www.neues-stiften.de haben wir so eine Art Masterclass, wo es auch ein Video gibt, wie wird man eigentlich Fundraiser, wie läuft das ab und so weiter und so fort und versuchen da unseren Teil beizusteuern. Aber ich glaube, das ist eine relativ schwierige Entwicklung. Ne? Am Ende besteht so eine Organisation nur noch aus einem und der macht alles, von der Geschäftsführung über die Projekte, übers Fundraising und die Öffentlichkeitsarbeit. Oder wie siehst du die Entwicklung in diesem Markt?
Also ich bin ja Jahrgang 68, Jahrgang 64 war der fetteste. Wir haben uns angewöhnt, überall anzustehen, geduldig zu sein. Alles war überall nur voll und keiner wollte uns haben. Das ist jetzt die Generation derer, die in Charge sind, die bestimmen. Und die werden konfrontiert mit jungen Leuten, die 25 sind, von der Uni kommen und wissen, es mangelt an jungen Leuten. Und die kommen an und sagen, eigentlich hätte ich gerne ein Sabbatical in einem Jahr und in 3 Jahren deinen Job. Mit dieser neuen Mentalität umzugehen, wo man eine ganz andere internalisiert hat, ist schwierig. Aber ich glaube, auch die NGOs müssen runter von ihrem hohen Ross und flexibler werden bei Bezahlung, bei Arbeitsmodellen. Sonst werden sie keine jungen Leute mehr kriegen. Sonst drohen wir sozusagen Second Best nur zu bekommen und sind dann nicht die Non-Profit-Organisationen, sondern die Non-Professional-Organisationen, die nur nehmen, was übrig bleibt. Das heißt zum Beispiel, wir müssen vielleicht sagen, wir zahlen einem Techie oder einem guten Datenanalysten so viel oder mehr als dem Geschäftsführer, weil sonst haben wir gar keinen. Und das ist natürlich, führt zu Verwerfung im Gehaltsgefüge. Da müssen einige Organisationen aufwachen und überlegen, wie sie damit umgehen.
Das ist ein gutes Schlusswort, aufwachen und damit umgehen. Ich glaube, das wird uns jetzt noch begleiten. Vielen Dank, dass du da warst, Tom. Aber man kann dich, glaube ich, nicht nur im Podcast hören und in unserem Webinar am 22.09. zum Thema Überalterung hören, sondern du stehst auch demnächst noch mal ein paar Mal auf der Bühne, oder?
Richtig, genau. Gut, dass du sagst. Auf dem Fundraising-Kongress sind wir sogar gemeinsam mit dem Thema What the Fuck, die apokalyptischen Reiter sind unterwegs und gehen genüsslich die Horrorszenarien durch, die da drohen in der deutschen Fundraising-Landschaft. Wer Spaß hat an Horrorfilmen, sollte da unbedingt hin. Es wird unterhaltsam und öffnet einem die Augen für die Gefahren, die es gibt. Und wer einen weiten Weg nicht scheut, kann auch nach Wien und da einen sensationellen Vortrag hören zum Thema Scheiße oder Gold. Und da geht es darum, eigentlich sich zu erklären, wie können so katastrophal schlechte Kampagnen, wie wir sie manchmal sehen, überhaupt entstehen. Und da gehen wir am großen Rätsel der Menschheit, wir beide, auf den Grund. Und das heißt, wieso wissen eigentlich dumme Leute nicht, dass sie dumm sind? Das erklären wir und erklären dann auch noch verschiedene Kompetenzstufen, die es gibt und die immer wieder, wenn man eine weitere erklimmt, eine eigene Gefahr darstellen, sich selber zu überschätzen. Das ist also eine Lehre in Demut zu seinen eigenen Kenntnissen. Aber es sind auch sehr viele Lacher dabei, weil wir so schlechte Kampagnen ausgegraben haben, dass die Leute uns gefragt haben, ob wir die gefaked haben. Aber nein, sie sind echt und sie sind zum Schreien komisch, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja, ein Vortrag, auf den ich mich immer wieder freue. Ich freue mich unter anderem auch, mit dir auf der Bühne stehen zu dürfen. Und insofern herzlichen Dank, Professor Tom Neukirchen, für dieses Gespräch.